Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Feiertagsbedingt eine Stunde früher als gewohnt. Herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Heute ist Christi Himmelfahrt. Den Draht nach oben hat Regina Laudage Kleeberg nicht verloren. Sie glaubt an Gott, aber sie bezeichnet sich als katholisch obdachlos. Über diesen Zustand hat sie ein Buch geschrieben. Freundlich ausgedrückt lebt sie spirituell im Freien und freundlich ausgedrückt fühlt sie sich von ihrer Kirche auf die Straße gesetzt. Regina Laudage Kleeberg hat Religionswissenschaft studiert, sie hat im WDR regelmäßig ihren Glauben verkündet und sie hat bis voriges Jahr für das Bistum Essen gearbeitet. Mittlerweile ist sie für ein weltliches Unternehmen im Bereich Change Management tätig. Wir haben uns in unserem Kölner Funkhaus getroffen und meine erste Frage an Regina Laudage Kleeberg war, welches Obdach die römisch-katholische Kirche für sie jemals geboten hat.
Ich glaube, dass Obdach in der Hinsicht zu groß als Wort ist. Ich glaube, die katholische Kirche bietet nicht Obdach, sondern Heimat oder Zuhause. Und Obdach in der Größenordnung, das hat sie nicht geboten, sondern das habe ich mir da gesucht.
Und diese Heimat haben Sie auch gefunden?
Ich glaube, die Beheimatung, die findet uns. Also wir sind im Zweifel natürlich bei der katholischen Kirche durch die Taufe und durch das Hineinwachsen, auch durch die Eltern, automatisch beheimatet. Aber das Zuhause habe ich gefunden, das habe ich aktiv gesucht.
Und wann haben Sie gemerkt, dass, benutze das Wort jetzt doch nochmal, das Obdach verloren gegangen ist?
Der Moment, als das verloren gegangen ist, der ist nicht so punktuell, sondern ich glaube, das ist was Prozesshaftes, wie bei den allermeisten Menschen. Bei uns ist das in der Familie mit der Pandemie verbunden. Bei mir persönlich, weil ich einfach wahnsinnig viel und sehr gerne in den letzten 10, 15 Jahren in Gottesdiensten spirituell auftanken war oder auch in anderen Formaten. Und das ist Stück für Stück ja alles immer schwieriger geworden in der Pandemie oder sagen wir mal, sie haben es einfach sofort total schlecht gemacht und dann habe ich gleichzeitig noch kleine Kinder gehabt. Das heißt, dieser Ort war eigentlich plötzlich weg.
Schlecht gemacht bedeutet, die Gemeinde hat sich nicht mit Ihnen in Verbindung gesetzt. Sie haben sich vernachlässigt gefühlt. Sie haben von der Kirche nichts mehr gemerkt in der Pandemie.
Ich glaube, die Pandemie hat gezeigt, wie wahnsinnig familienunfreundlich Kirchengemeinden sind. Das muss man einfach deutlich sagen. Das Katholische in Deutschland, das ist nicht freundlich zu Menschen, die lautstark Gott feiern wollen. Und das konnte ich vorher natürlich noch nicht ahnen, weil ich vorher auch als Erwachsene alleine und ruhig dabei war. Und dann hat die Pandemie natürlich über diese Abstandsregelungen und durch alles, was die Kirche dann an Unkreativität auch an den Tag gelegt hat, nicht dazu beigetragen, dass wir uns verbunden gefühlt haben, wie es im Gottesdienst für viele Menschen ja sehr bedeutsam ist, sondern uns alle sehr allein gefühlt haben. Und das, glaube ich, macht einen Bruch für viele Menschen, weil katholische Kirche ganz häufig ja sogar gleichgesetzt wird mit Gemeinschaft.
Wenn man Sie als gläubige Katholikin bezeichnet, ist das zutreffend?
Ja.
Was macht das Katholischsein aus?
Mein Katholischsein macht aus, dass ich glaube, dass das katholische Christentum ein ganz fantastisches Menschen- und Gottesbild beinhaltet. Also ein Gott, der die Menschen mit Freiheit ausgestattet hat in einem Maße, dass das fast schon eine Zumutung ist. Und das hält er wiederum aus. Und das finde ich ganz fantastisch im katholischen Ansatz. Und das Zweite, was es ausmacht, ist sicherlich diese ganz unglaubliche Hoffnung oder Hoffnungszumutung, die wir mit Auferstehung verbinden.
Sie beschreiben sehr deutlich, was Sie zu kritisieren haben. Und das ist ja nicht die Pandemie, sondern das ist, so nennen Sie es, strukturelle Gewalt, Sexismus, Diskriminierung, Nichtgleichberechtigung der Geschlechter, sexualisierte Gewalt und den Umgang damit. Aber Sie sind noch drin.
Ja, das stimmt. Diese Top 3 der katholischen Menschenverachtung, wie ich dazu sage, die gibt es ja schon lange und die sind natürlich, je älter ich geworden bin oder je tiefer ich beruflich auch in die katholische Welt hineingetreten bin, mir klarer und bewusster geworden. Also ich bin ja für katholische Verhältnisse noch relativ jung. Je tiefer ich hineingekommen bin, desto mehr Abgründiges habe ich natürlich auch miterlebt oder mit erfahren über die Berichterstattung, so wie wir alle, glaube ich, mitbekommen. Wenn Sie dann dem dagegenhalten, warum ist jemand noch drin, wie ich zum Beispiel, dann glaube ich, dann ist das eine ganz einfache individuelle Auswägung oder Abwägung und auf der Seite von spirituellem Aufgehobensein oder Beantwortung von Sehnsüchten in Spiritualität war ich ja sehr lange wahnsinnig aufgehoben. Und wenn Sie sich jetzt dazu diesen Booster-Pandemie vorstellen, wo plötzlich all das wegfällt, wird das andere viel, viel schwerer.
Ich habe jetzt so einfach das Wort drin benutzt und habe das eigentlich gleichgesetzt mit der formalen Kirchenmitgliedschaft. Wie definieren Sie eigentlich drinnen und draußen?
Ich habe aufgehört, mit der formalen Kirchenmitgliedschaft zu hadern, als ich austreten konnte. Das war tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt in
meinem
Leben.
Als Sie den Arbeitgeber gewechselt haben, als Sie nicht mehr kirchliche Angestellte waren.
Genau, also ich konnte mein ganzes Berufsleben nicht aus der katholischen Kirche austreten. Und das spielt natürlich eine ganz große Rolle. Das heißt, erstmal die Freiheit zu haben, auszutreten, war für mich ganz wichtig. Und das Drinnen und Draußen hat sich schon vor Jahren für mich verändert, als Wissenschaftler für uns bei einer Kirchenaustrittsstudie herausgearbeitet haben, die allermeisten Menschen leben überhaupt nicht in der Logik von 1 und 0, du bist drin oder draußen, sondern wir leben eigentlich alle auf einer Skala von Zugehörigkeit oder sich angebunden fühlen oder wohlfühlen in der katholischen Kirche. Und ich glaube, wir bewegen uns auf dieser Skala unser Leben lang auch sehr, sehr dynamisch. Und deswegen habe ich nicht mehr diesen Punkt von, wenn du Kritik übst und das alles blöd findest, musst du austreten. Und wenn du es alles gut findest, dann darfst du keine Kritik üben.
Für uns heißt fürs Bistum Essen. Sie waren beim Bistum Essen beschäftigt.
Richtig.
Und sind jetzt bei einem säkularen Arbeitgeber. Was ist da eigentlich der Unterschied, was den Spirit betrifft?
Ich dachte, ein riesiger Unterschied. Ich habe wirklich vermutet, woanders wird nicht wertgebunden gearbeitet. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe es ein bisschen erschreckend wahrgenommen. Ich bin jetzt bei einem genossenschaftlichen Kontext. Der ist auch sehr, sehr wertgebunden, also nicht ultrakapitalistisch. Und da habe ich wahrgenommen, dass die Menschen, mit denen ich da umgeben bin, ganz häufig unglaublich viel karitatives Engagement leben, aber zum Beispiel gar nicht religiös begründen. Also diese Monokausalität von wir Christinnen und Christen sind doch die wahnsinnig guten Menschen und die anderen sehen das alles gar nicht so, das stimmt einfach nicht.
Haben Sie das denn früher geglaubt, dass die Christinnen und Christen ja wirklich mehr Nächstenliebe praktizieren als andere, weil sie dafür eine biblische Begründung finden können?
Ich sage es mal ein bisschen demütig, ich hatte schon das Gefühl, dass diese religiöse Begründung von Nächstenliebe eine ganz besondere Rolle im Leben für religiöse Menschen spielt. Aber die Wahrheit ist, die anderen argumentieren einfach anders und die Nächstenliebe wird dadurch nicht geschmälert.
Und was ist dann das Plus, das sie in dieser Gemeinschaft hält?
Ich würde sagen, das Thema Gemeinschaft spielt in meinem Leben nicht so eine große Rolle wie bei anderen Katholikinnen und Katholiken, weil ich viel umgezogen bin und eher eine vertikale Religionsbeziehung und Gottesbeziehung habe. Das heißt, meine Gebundenheit an das Katholischsein, an die Religion, zieht sich aus Gottesbeziehung, aus Exerzitien, aus spirituellem Aufgehobensein. Und das bezeichne ich als vertikal. Und ich glaube, für viele Menschen, die sehr horizontal, also in Gemeinschaft ausgerichtet oder begründet katholisch sind, ist das ein anderer Fall. Für mich ist es nicht so wichtig, mit wem ich da in einem Gottesdienst sitze und ob ich die Leute schon immer kenne und wir gehen danach noch Cappuccino trinken, sondern für mich ist wichtiger, was da stattfindet und was mir zugesagt wird.
Können Sie erklären, woher Ihr Gottvertrauen kommt?
Ja, das kann ich natürlich selbstverständlich erklären. Das Gottvertrauen kommt sicherlich aus einer Sehnsucht und aus einem ganz tiefen Vertrauen und aus einer Erfahrung heraus. Ich glaube, wie viele Menschen habe ich biografische Brüche zu erzählen. Und in den biografischen Brüchen gibt es bei mir, und das ist für mich ein Glück, ich glaube nicht, dass man das machen kann, dann irgendwann den Punkt, wo ich Gott als nah und anwesend wahrgenommen habe und mich das sehr getröstet hat. Also bei Todesfällen oder bei Depressionen, die es im Umfeld gegeben hat, die mich sehr belastet haben, da bin ich getröstet worden durch den Glauben und durch dieses Wissen um, das kann alles wieder gut werden und im Zweifel treffe ich diesen Menschen ja auch wieder. Das ist ja meine Gottesvorstellung. Ich treffe den Menschen, den ich vermisse, wieder und die Menschen, denen es wahnsinnig schlecht geht, denen wird es irgendwann im besten Fall auch besser gehen.
Jetzt haben wir über das Katholische vorhin schon gesprochen, aber noch nicht so richtig über das Römisch-Katholische. Was ist an Ihnen römisch-katholisch?
Jetzt treffen Sie die Nicht-Theologin mit einer schweren Frage. Also mir hat kürzlich ein Priester, der altkatholisch geworden ist, gesagt, wo ist denn da der Unterschied? Also ich glaube, das ist eine Frage, die müssen die Theologinnen und Theologen untereinander ausdiskutieren. Die Unterschiede sind ja marginal. Und am Ende kann ich Ihnen das für mich, glaube ich, nur aus der Herkunftsgeschichte erklären, dass ich noch nicht mich in die altkatholische Kirche bewegt habe, weil ich in diesem römisch-katholischen hineingeboren bin. Das ist aber natürlich eher ein Zufall, würde ich jetzt als Religionswissenschaftlerin sagen.
Ja, aber so marginal sind die Unterschiede ja nicht. Die sind ja sehr deutlich, gerade bei den Themen, die auch öffentlicher angesprochen werden. Also Gleichberechtigung der Geschlechter, Segnung oder Trauung auch homosexueller Paare.
Ja.
Das gibt es ja in der altkatholischen Kirche.
Aber theologisch sind die nicht so unterschiedlich.
Okay, ja, und sicherlich großer Unterschied ist auch die Rolle der Institution, dass sie ja als römisch-katholische Gläubige glauben müssen, dass die Institution heilsrelevant ist. Wie ist das mit Ihnen und der Institution und dem Glauben? Glauben Sie trotz, wegen, mit der Institution?
Da kommt immer wieder die Freiheit raus. Also das ist das, was ich am meisten von Theologinnen und Theologen gelernt habe, dass die katholische Theologie, wenn man sie ordentlich auslegt und liest, eine Theologie der Freiheit ist. Das heißt, diese Dogmatik, die sagt, du musst an die Institution glauben, sonst bist du nicht katholisch, die blende ich aus.
Ja, sonst bist du nicht römisch-katholisch. Katholisch vielleicht schon, aber nicht römisch-katholisch.
Ja.
Das blenden sie aus und das geht.
Für mich persönlich, ja.
Und auch, dass sie, also glauben sie zum Beispiel, dass ein Bischof, ein römisch-katholischer Bischof, was Besonderes ist, dass der also wirklich in der Nachfolge der Apostel steht? Ja, apostolische Sukzession ist ja auch so ein römisch-katholisches Markenzeichen.
Nein, wir haben uns schon mal in einem Team tiefer mit den Dogmen beschäftigt. Und ich glaube, wie die allermeisten Katholikinnen, an die meisten Dogmen nicht.
Und es geht aber trotzdem?
Ich glaube ja, weil ich stelle mir Gott und auch Gottes Menschenbild, ehrlich gesagt, deutlich größer vor als das, was da im Katechismus getrieben alles so eingepfercht wird.
Größer als den Petersdom?
Möglicherweise schon.
Der Autorin Regina Laudage-Kleeberg spreche ich über ihr Gefühl, obdachlos katholisch zu sein, so nennt sie es. Frau Laudage-Kleeberg, damit der Buchtitel Obdachlos katholisch nicht zynisch klingt, haben Sie mit Menschen gesprochen, die wirklich ohne festen Wohnsitz sind. Viele Kapitel beginnen auch mit der Schilderung von deren Leben. Wie haben diese Menschen Ihr Buch wahrgenommen? Sie schreiben ja aus einer privilegierten Position heraus.
Ich konnte natürlich nicht alle Menschen fragen, was sie davon halten. Ich habe mit einer Person am meisten gesprochen. Klaus heißt der Mann. Und mit dem habe ich das besprochen, mit dem habe ich das erklärt. Also habe ihm auch erklärt, was ich mit Metapher meine. Und habe ihm vor allen Dingen alle Texte, die ihn betreffen, auch zur Freigabe gegeben und dann auch geklärt, was ich daraus gemacht habe. Und ich kann Ihnen nicht sagen, ob er das komplett verstehen kann und komplett überreißen kann, was ich da mit der Metapher tue. Aber was ich zumindest weiß, ist, dass es für ihn in Ordnung war, dass ich es benutze.
Die Kirchen, das gilt ja für die evangelische Kirche auch, sind in der Krise. Aber das Engagement für Menschen am Rand, das soziale Engagement, das sehen ja viele noch als Pluspunkt und auch als Grund, noch Mitglied zu bleiben und noch Geld zu bezahlen. Das wird dann oft so als das Gute bezeichnet. Es gibt zwar viel Schlimmes, Missbrauch und so weiter, aber es gibt eben auch das Gute. Wie sehen Sie das mit dem Guten und dem Schrecklichen, dem Verbrechen?
Ich halte das für Betäubungsmittelsätze. Also das haben wir ja alle schon ganz, ganz oft gehört, diesen Satz von, aber in der Kirche passiert doch so viel Gutes. Ich glaube, das sind Betäubungsversuche. Also wir können doch einfach mal realistisch sagen, es passiert viel Gutes, aber es ist auch wahnsinnig viel nicht in Ordnung und über beides darf gesprochen werden. Und ich glaube, katholisch sein, römisch-katholisch sein heutzutage bedeutet halt in dieser Ambivalenz die Religiosität zu leben.
Also es nicht zu verrechnen?
Nicht zu verrechnen, sondern ehrlich mit beidem zu sein und ich nenne das manchmal auch kritisch katholisch zu sein. Also vielleicht ist das auch die einzige Form für manche Menschen, noch mit diesem Glauben irgendwie verbunden bleiben zu können, dass sie sagen, ich übe aktiv Kritik, weil ich eine mündige Christin oder ein mündiger Christ bin.
Allerdings verwurstet ja der Katholizismus auch seine kritischsten Kritiker. Fürchten Sie manchmal, systemstabilisierend zu sein?
Jetzt nicht mehr. Also ich bin ja glücklicherweise jetzt in der beruflichen Situation davon weggetreten, aber das musste ich auch tun. Also ich habe schon tatsächlich ganz lange in meinem Leben überlegt, kannst du so lange noch deine Kraft da einbringen? Und ich habe immer nach gewissen Prinzipien da gearbeitet und als der Punkt erreicht war, dass die Prinzipien gebrochen waren, also dass zum Beispiel die Nische, in der ich gearbeitet habe, nicht mehr die Wirksamkeit und Stabilität herstellt oder wo ich das Gefühl hatte, ich trage nicht mehr so positiv zur Veränderung bei, wie ich gerne würde, da habe ich den Ort verlassen.
Ihr Buch ist eine Reflexion, auch eine Selbstbespiegelung. Es ist kein, sagen wir mal, knallharter Forderungskatalog. Sie schreiben jetzt nicht am Ende 30 Punkte auf, das muss ich ändern, sonst bin ich weg. Warum haben Sie nicht diesen Weg gewählt?
Ich glaube, die sind alle geschrieben, die Bücher. Das sind viele kluge Menschen vor mir gewesen, die kluge Debattenbeiträge geschrieben haben. Und ich wollte keinen weiteren Debattenbeitrag dazulegen, weil ich meine, dass alles gesagt ist. Es ist auch alles argumentiert. Es müsste entschieden werden und zwar am liebsten in die Richtung, die ich für richtig halte. Und deswegen habe ich, als ich die Möglichkeit bekommen habe, ein Buch zu schreiben, dem Verlag gesagt, also zur Debatte in dem Sinne von Forderungskataloge schreiben, beitragen werde ich nicht. Aber ich glaube, dass sehr viele Katholikinnen und Katholiken römischer Art sich wahnsinnig allein fühlen mit diesem Gefühl, wo bin ich eigentlich richtig aufgehoben?
Sie sind gerade auf Lesetour und ich vermute, es kommen diejenigen, die sich allein fühlen zu ihren Lesungen. Welche Resonanz bekommen Sie da? Und stellen eben fest, Sie sind nicht allein.
Genau. Also es ist für mich, es ist jetzt mein erstes Buch, ich habe da nicht so viel Erfahrung, aber eine überbordend große Resonanz. Also die Leute machen sich die Mühe, fremde Leute meine Adresse rauszurufen, mir zu schreiben. Das ist immer schon für mich ein Zeichen, dass das Resonanz auslöst. Und bei den Lesungen und in den Nachrichten, die ich bekomme, ist der Hauptfokus, den die Leute haben. Endlich habe ich jetzt mal Worte für das, wie ich mich fühle. Und endlich habe ich auch mehr Gefühl dafür, dass ich mich freier verhalten kann und dass es nicht darum geht, ob ich jetzt alles gut finde oder ob ich alles schlecht finde, sondern dass ich eben auf dieser Skala unterwegs sein darf. Also es ist wie so eine Art Erlaubnis, die die Leute empfinden, in dieser Dynamik katholisch zu sein und eben nicht alles gut zu finden, aber trotzdem in einer Sehnsucht zu leben.
Das heißt, Sie sind diejenige, die diese Erlaubnis gibt?
Das habe ich nicht mit Absicht gemacht. Ich glaube, die Leute haben das Gefühl, beim Lesen können sie sich es selbst erlauben. Oder durch das Lesen, das ist eher mein Eindruck.
Ist das was typisch Katholisches, sich zunächst etwas zu verbieten, was mit Freiheit, mit Wahl der Möglichkeiten zu tun hat?
Ja, das ist mir noch nie so klar geworden, wie Sie es jetzt sagen. Aber ja, ich glaube ja, wir sind gewohnt, so, Sie haben es ja vorhin auch gefragt mit den Dogmen, also müssten Sie nicht an das und das glauben. Und wir sind doch gewohnt, vorgegeben zu bekommen im römisch-katholischen, was richtig und was falsch ist. Und wenn Sie sich dann auf diese theologischen Diskurse einlassen und merken, oh, Freiheit spielt eine wahnsinnig wichtige Rolle, aber das wird wie zugedeckt von der lehramtlichen Seite, dann ist es ja ein bisschen wie sich verraten fühlen. Und ich glaube, wir könnten viel mehr mit dieser katholischen Freiheit anfangen und wären auch eine viel menschenfreundlichere Religion dann.
Nun gab es ja durch den synodalen Weg den Versuch, eine Reformdebatte anzustoßen, Gedanken in die Welt zu bringen, Forderungen zu stellen oder Bitten zu stellen und dann mal zu gucken, was Rom und was die Weltkirche damit macht. Wie beobachten Sie solche Bestrebungen?
Ich glaube, wie viele Menschen hatte ich am Anfang ganz viel Hoffnung, dass das was bringen könnte. Und dann habe ich ganz viel Enttäuschung entwickelt, Stück für Stück. Und dann habe ich irgendwann in einem gewissen Fatalismus gesagt, das bringt nichts.
Es wirkt auch ein bisschen so, als seien Sie über dieses Stadium, Gesprächsprozess, Dialogprozess, synodaler Weg und was dann noch an Formaten kommen mag, als seien Sie über dieses Stadium hinweg.
Ja, das hat sich gelöst. Also sicherlich, glaube ich, löst sich sowas auch durch eine berufliche Veränderung oder durch einen Ablösungsprozess. Und ich bin vielleicht jetzt im Moment auf meinem Pendel weiter außen am Schwingen, als ich das früher war. aber gleichzeitig glaube ich auch, es bringt niemandem was, da Sachen zuzudecken, die nicht gut sind. Und für mich ist es im Moment das Richtige, da härter drauf zu schauen.
An wen geben Sie Ihren Glauben weiter?
Der normale Weg in der Familie, also sehr klassisch.
An Ihre Kinder, das schreiben Sie ja auch. Und Ihre Kinder sind auch begeistert von Gottesdiensten.
Ja, die sind begeistert von Gott, sagen wir mal. Von Gottesdiensten haben sie noch nicht so viel mitbekommen, weil sie ja freundlicherweise immer rausgedrängelt wurden, weil sie zu laut sind. Also das sind, glaube ich, ganz normale, extrem lebendige kleine Menschen. Und die klatschen und feiern und die wollen gerne auch lautstark mitbeten. Und das passt ja in die katholische Liturgie nicht so.
Das ist der Klassiker, das Szenario.
Also genau, die Erfahrung kennen viele.
Die Kinder stillzuhalten.
Nichts Neues und das wollte ich nicht. Ich wollte gerne, dass die das, was sie zu Gott sagen wollen, auch sagen können. Das heißt, was machen wir? Wir sind einerseits in einem ganz tollen katholischen Kindergarten, wo die sehr viel von mitbekommen und sehr viel leben. Und dann reden wir da auch viel drüber. Und wir reden abends mit Gott. Das ist sicherlich, klingt vielleicht banal, aber wir reden abends mit Gott. Wie war der Tag? Was hat mir gut gefallen? Und entweder sie sagen sowas wie, gab ein leckeres Eis, oder sie sagen auch durchaus die Klo-Wörter, wie wir dazu sagen. Das auch mit großer Freude, also das ist auch alles da. Und mein einer etwas älterer Sohn, der ist 5, der sagt inzwischen manchmal auch so ganz reflektierte Sachen, wo ich völlig überrascht bin, woher das in so einem kleinen Mönchen kommt, und sagt dann, Gott, ich bin froh, dass ich Mama und Papa habe. Und dann denke ich, ja, das reicht mir eigentlich an Verständnis von Gott.
Und missionieren Sie darüber hinaus?
Im klassischen alten Sinne sicherlich nicht. Aber was ich schon tue, ist, wenn ich Menschen begegne und ich habe das Gefühl, die sprechen mich als religiösen Menschen an. Das habe ich jetzt häufiger von eher Menschen, die ausgetreten sind oder noch nie mit der Kirche zu tun hatten. Dann erzähle ich, wenn die das interessiert, natürlich was von meiner Hoffnung. Ich weiß nicht, ob Sie das als Missionieren bezeichnen.
Ich weiß gar nicht, was ich als Missionieren bezeichne. Ich kenne nur den Missionsbefehl und dachte so bei dem Wort obdachlos, naja, für eine Religion, die sich auf einen Wanderprediger beruft, kann man es ja auch so verstehen.
Ja.
Sind Sie eine Wanderpredigerin?
Ich bin ja eine Frau, deswegen kann ich in der römisch-katholischen Kirche gar nicht predigen. Aber ich glaube ganz stark daran, dass das, was wir verstanden haben vom Evangelium, wir auch weitergeben sollen, aber bitte nicht so übergriffig, dass Leute sich unwohl fühlen. Also ich würde niemals versuchen, jemanden zu überzeugen. Ich habe kürzlich eine Frau getroffen, die erklärte mir, sie würde in der Bahn Leute ansprechen und von ihrem Glauben erzählen. Da habe ich gedacht, oh, das würde ich jetzt nicht.
Und wenn sich die römisch-katholische Kirche nicht ändert, wenn das, was Sie als die hässliche Fratze beschreiben, nicht verschwindet, bleiben Sie dann auch?
Ich weiß das noch nicht. Ich muss das glücklicherweise jetzt noch nicht entscheiden. Also ich fühle mich davon frei, seit ich beruflich frei bin. Und wenn ich merke, das Fass ist übergelaufen, dann werde ich ausreden, weil ich glaube, dass, wo ich die Ambivalenz lebe, eigentlich egal ist. Also die Menschen, die ich kenne, leben, ob in der Kirche, in einer inneren Immigration, also in irgendeiner Form von Ambivalenz, wie kann ich das aushalten, warum trage ich das System noch mit? Und die ausgetreten sind, die ich im nahen Umfeld habe, die leben auch in einer Ambivalenz, nämlich ich habe spirituelle Sehnsucht und weiß nicht, wohin mit mir.
Vielen Dank für das Gespräch.
Gern.
Ich bin so frei, sagt Regina Laudage-Kleeberg. Ihr Buch Obdachlos katholisch ist im Kösel Verlag erschienen. Ich bin Christiane Florin, danke fürs Zuhören. Und danke fürs Mitdenken.